Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Messias. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach 3 Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Dann nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Evangelium Jesu Christi. Ja, wie denken denn die Menschen? Das sagt ja Jesus dem Petrus: Du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Was wollen denn die Menschen? Petrus macht ihm Vorwürfe, dass er da sagt, er wird vieles leiden und sterben und auferstehen. Bei Matthäus wird dem Petrus noch in den Mund gelegt, dass er sagt: Ja, das verhüte Gott, Herr, das darf niemals geschehen. Ja, wie denken die Menschen? Unheil, Tod sollte eigentlich niemals geschehen. Es darf niemals geschehen. Vieles erleiden, es darf niemals geschehen. Das ist das, was unser Handeln und Denken prägt, dass wir das, ich nenne es einfach so allgemein wie möglich, das Unangenehme verhindern, abwehren, vermeiden wollen. Über den Tod, den können wir schlecht vermeiden, den schieben wir ganz weg. Und umgekehrt, alles, was uns gefällt, was schön ist, was uns als irgendwie erstrebenswert erscheint, auch erstreben. Auch davon ist die Bibel voll, also auch das Neue Testament voll. Da erinnert euch vielleicht, gibt es ein Gleichnis von einem Gastmahl oder einem Hochzeitsmahl. Die Leute sind eingeladen und lassen sich dann entschuldigen. Der eine hat einen Acker gekauft, den muss er angucken, und der andere hat geheiratet, kann auch nicht kommen, und der dritte hat ein Gespann Ochsen gekauft, die muss er jetzt ausprobieren. Im Vorfeld von der eschatologischen Rede sagt Jesus: Ja, es wird in den Zeiten des, am Ende wird es genauso sein wie in den Zeiten des Noah, die Leute essen und trinken und heiraten und lassen sich heiraten, und die Flut kommt dann halt und dann ist alles weg. Ja, und irgendwie machen wir das man, das steht nicht nur in der Bibel, die Griechen hatten den Spruch Wein, Weib, Gesang und Bäder. Ja, das ist das, wo das ist das, was sich lohnt im Leben, weil dann kommt der Tod, oder Paulus zitiert auch irgendwas, was so gängige Überzeugung war, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Brot und Spiele, also daran hat sich ja irgendwie nicht viel geändert. Ja, es liegt auch bei uns so in der Luft. Denkt nur an die ganzen Debatten ob mit dem Fußball in Corona-Zeiten und die Leute ins Stadion dürfen, oder denkt an die Olympiade, die ja dann doch ganz gut ausgegangen ist, also unter Gesundheitsrücksichten. Brot und Spiele, das wollen die Menschen. Jesus hält das für satanisch, für dieses, das Satan ist der große Verwirrer, der was durcheinander bringt. Das liegt so in der Luft und das bringt die Menschen durcheinander. Das. Und was will Gott? Also ich würde jetzt mal so ein bisschen schlicht vielleicht, wie ich im Kopf bin, sagen, der will dann anscheinend, dass der Menschensohn vieles erleidet, von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen wird, getötet wird und nach 3 Tagen aufersteht. Das will Gott. Puh. Interessant ist, dass an der Stelle gar keine Rede davon ist, dass er das sozusagen zur Rettung des Menschengeschlechtes wolle. Also so wie es im Exultet so schön heißt, um den Knecht zu erretten oder zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Das ist ja wirklich großartig, aber davon steht hier nichts, sondern es geht das Ziel von dem vielen Leiden und verworfen werden und getötet werden, ist nach 3 Tagen, zumindest ist es das Ende, ja. Das ist die Auferstehung, also irgendeine Verwandlung, die mit Jesus geschieht. So, da geschieht irgendwie das, was wir in der Lesung gehört haben, dass Gott den Menschen unvergängliches Leben zugedacht hat als ihr Bild, als sein Bild. Das soll da geschehen. Und dazu ist es anscheinend notwendig, dass Jesus vieles erleidet. Da werden einfach so die Leiden gemeint sein, die alltäglichen Leiden, also der Dauerkrach mit den Pharisäern und die Anstrengungen, die er fand oft keine Zeit zum Essen. Die Jünger, die ihn nicht wirklich verstehen. Ja. Also das, was halt so ein altes Leben ausmacht. Also so wie unsere Enttäuschungen und Mühen und Konflikte und was der Alltag halt so bringt. Das ist das Viele, was er erleiden muss. Der Dorn an der Geschichte ist ja erstmal der, wir versuchen ja oder immer Gott reinzuwaschen. In der Theodizee-Frage, wie ist es möglich, dass ein gütiger und allmächtiger Gott, dass es da Böses gibt? Und es kann nicht gleichzeitig allmächtig und gütig sein. Wenn er gütig ist, dann würde er das Böse, dann gäbe es kein Böses. Also entweder er ist gütig und hat nicht die Kraft, das Böse zu verhindern, oder er hätte die Kraft, aber er will es nicht verhindern. Also so dieser, und da lesen wir vielleicht ein bisschen schlicht, dass Gott dass es notwendig ist, dass Jesus vieles erleidet und stirbt, auch noch auf grausame Weise. Ist mir jetzt auch bei dieser Flutkatastrophe aufgefallen, ja, da als Theologe ist man dann außen, hat man es gemütlich, weil die Ursache ist die Klimakatastrophe und dass da gebaut wird, wo die ganzen Auen zugebaut werden und so weiter und so fort. Ja. Und dann, das ist ganz wunderbar, dann ist Gott wirklich dann lieb und der ist dann fürs Nette zuständig oder keine Ahnung. Also das ist irgendwie, ja, ist das wirklich so, aber gleichzeitig traut man ihm als Christ zu, dass er ein Weltall schafft, ein Universum schafft, in dem also irrsinnige Kräfte herrschen, die Sonne, die da, die Sterne, die strahlen und ja, nochmal die ganzen Mächte von Sturm und Regen, die wir ja jetzt und Feuer, die wir erleben, ja, Gott ist der Herr drüber, aber mit all dem hat er nichts zu tun, ist das so? Ja, ich weiß es nicht. Und also diese Theorie vom Urknall, was knallt denn da eigentlich? Alles, was knallen kann, das entsteht ja erst. Also das zeigt nur, dass mit Kausalität allein die Welt nicht zu erklären ist. Ich glaube nicht, dass Gott sozusagen im, also bildlich gesprochen, im Himmel sitzt mit so einer, ist er mit so einer Schleuder, wie Kinder die haben, und dann zielt er mal jetzt auf, sagen wir mal, auf die Lena, zack, und damit ihr irgendein Leid geschieht. Also, und dann freut er sich noch dran, weil er getroffen hat. Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Mindestens kann man ja so viel sagen, dass er eine Welt in Kauf genommen hat, in der es Leid gibt, Böses gibt. Also kann es drehen und wenden, wie man will, total freisprechen kann man ihn nicht. Umgekehrt, dieses Viele, das Jesus erleiden muss, hat ein Ziel, seine Verwandlung in unvergängliches Leben. Also, das ist ja immerhin eine Alternative zu dem, was bei uns in der Luft liegt. Wir holen jetzt raus, was rauszuholen ist, und dann ist halt Schluss. Ja, das krepiert man auf die ein oder andere Weise, ist halt fertig. Also, gut, wenn es einem gelingt, den Tod zu verdrängen, dann kann man das ja vielleicht so machen. Hat man ja aber wenn man sich vor Augen hält, dass unser Leben hier endet, dass unser Körper mal aufhört zu sein, der stirbt, dann könnte einem die Lust an den irdischen Dingen auch ein bisschen vergehen, weil es letztlich ja keinen Sinn hat. Es ist bestenfalls nett, aber also unter der Rücksicht wäre ja die Perspektive, dass unser Leben durch das Viele, das wir erleiden müssen, verwandelt wird und schließlich durch den Tod ganz, dass diese Verwandlung vollendet wird in Auferstehung, in unvergängliches Leben als in der Herrlichkeit Gottes. Das wäre ja immerhin eine sinnstiftende Perspektive. Und das bedeutet, dass das Leiden, das uns im Leben begegnet, in welcher Form auch immer, zu leiden ist Leiden. Das ist nicht vergnüglich. Darüber muss man nicht streiten. Aber dass dem ein Sinn innewohnt, das muss nicht heißen, dass ich den unmittelbar erfahre, wenn ich drinstecke. Weil es eine Verwandlung, weil es uns verwandelt, zumindest verwandeln kann, wenn wir es annehmen. Ich entsinne mich an meine Krankenhausseelsorgerzeit. Da gab es einen Patienten, mit dem habe ich da ziemlich gestritten auf der Urologie, die, wenn es ans Gemächte geht, dann sitzen die Aggressionen schon locker. Den habe ich Wochen später begegnete der mir im Foyer wieder. Und ich dachte, oh Gott, wie verkrieche ich mich jetzt am besten vor dem? Der kam freudestrahlend auf mich zu und sagte, wissen Sie, was ich erlebt habe, das will ich wirklich nicht nochmal erleben. Aber irgendwie, ich möchte es auch nicht missen. Das hat mich irgendwie verändert. Und ich glaube, das ist so an der Grenze. Ich rede ja dann gerne von den Grenzsituationen, also da, wo unserem Sinnen und Trachten plötzlich eine Grenze im Weg steht. Es geht nicht mehr so, wie wir es uns denken und gerne hätten. An der Grenze passiert mehreres. Das eine ist, weil es jetzt nicht geht, wie ich es gerne hätte, wird mir offenbar, was mich eigentlich antreibt, warum mir das so wichtig ist. Oder vielleicht merke ich, es ist mir gar nicht so wichtig, aber ich renne halt, weil alle rennen. Also es geht mir an der Grenze was über mich selber auf. Und weil die Wirklichkeit nicht so ist, wie ich mir das dachte, also die zeigt sich an der Grenze zeigt sich, wie es wirklich ist, eben nicht, wie ich es denke, habe ich die Chance, mich zur Wirklichkeit zu bekehren und deswegen meine Vorstellungen an dieser Stelle und mein Streben zu lassen, weil stimmt halt, ist halt nicht wirklichkeitskonform. Ich will was, es geht halt nicht. Kann man noch weiter rennen mit dem Kopf an die Wand? Geht halt immer noch nicht. Und wenn dieses Streben für mich wichtig war, zum Beispiel, weil ich so sein will wie alle anderen, jetzt kann ich es nicht und merke plötzlich, ich kann ja auch leben, ohne zu sein wie alle anderen. Das hat was von einer Befreiung. Und das ist das Zweite, was man an der Grenze erlebt. Das bei uns, ich bin als Pfälzer aufgewachsen in der Nähe der französischen Grenze. Da hatte ich immer vor der Grenze und da waren die Grenzbeamten und so großen Respekt. Und wenn man da konnte man aber an der Grenze stehen und nach Frankreich rüber gucken. War ja auch Landschaft und so, aber irgendwie so ein bisschen, das ist Frankreich. Also an der Grenze weht einem auch ein Hauch an von dem Land jenseits der Grenze. Irgend so ein bisschen was spürt man da. Und das ist auch an den Grenzen, die sich uns in den Weg stellen. In der Befreiung zum Beispiel, die ich erlebe. Da erlebe ich mich selber neu. Also ich nenne das gern, da kriege ich so eine Ahnung von einem wahren Selbst, dass da irgendwie in mir gefesselt ist durch vielerlei, dass ich nicht. Aber an der Stelle wird es sozusagen mal entfesselt. Und ich kriege so eine Ahnung, wer ich sein könnte, wenn ich befreit würde. Dieses wahre Selbst, das ist meiner denke ich, ist irgendwie der auferstandene Christus. Das ist das, in den wir hineinverwandelt werden. Und in der Meditation, das ist so ein bisschen die Einübung vom Umgang mit den Grenzen. Das habt ihr ja, glaube ich, zur Genüge erlebt, dass die Meditation nur sehr selten so ist, wie man sie sich vorstellt. Ja. Wenn man gerade eine schöne Meditation hatte und denkt, ah, jetzt bei der nächsten, da vertiefe ich das, dann kann es total anders sein. Von daher, ich sage es nochmal, ist der Knackpunkt beim Meditieren nicht sich darum zu bemühen, dass die möglichst so sein soll, wie man es sich vorstellt, sondern ganz umgekehrt, sie so sein zu lassen, wie sie ist, gerade dann, wenn sie nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Also ich denke wie ein Weltmeister, ich bin unruhig, es ist langweilig, es passiert nichts, ich finde keinen richtigen Meditationsgegenstand und, ich kann gar das Ende nicht erwarten. Das so sein zu lassen, also diese Grenze, die Meditation mir setzt, ja, woran ich auch merke, ich möchte es halt schön haben. Ich soll mich beruhigen, möchte ich was Schönes erleben. Und stattdessen an dieser Grenze auszuhalten. Da steht man jetzt nicht auf hinterher wie ein Sieger und findet es toll. Und dennoch hat es beigetragen dazu, zu einer Verwandlung. Ich habe 20 Minuten ausgehalten bei etwas, was mir wirklich nicht gefallen hat. Das würden wir sonst nie machen. Würden uns ablenken oder die Klotze anschalten oder irgendwas. Aber nicht das Aushalten. Ja, das ist es, was Jesus dann auch den Leuten nahelegt. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Also der soll es nicht so machen, wie die Menschen denken. Her mit dem Schönen und Angenehmen und weg mit dem Unangenehmen. Sondern nehme sein Kreuz auf sich, an der Grenze aushalten. Es ist erstmal was im Bewusstsein geschieht. Ja, wir sind jetzt auf der Ebene des Bewusstseins. Ich lasse die Enttäuschung zu oder ich lasse den Schmerz zu oder ich lasse die Trauer zu. Ja, das, was die Grenze verursacht, die Spannung mindestens. Grenze bedeutet immer Spannung. Ich lasse die Spannung zu. Ich erlebe das. In der Meditation auf jeden Fall, hoffentlich, und aber auch darüber hinaus womöglich. Ich muss da nicht drüber stehen oder immer strahlend durch die Welt laufen. Nee. Sondern ich habe erstmal das Recht, das, was mir in die Quere kommt, so zu erleben, wie ich es erlebe. Das ist auch nicht sehr verbreitet. Man geht ja immer aus dem Ei gepellt. So, und wenn ich das da sein lasse und annehme, dann geschieht das, was ich vorhin von der Grenze erzählt habe, das kommt zu einer Selbsterkenntnis, zu einer Erfahrung von Befreiung, von einer Erfahrung dessen, wer ich wirklich bin. Und jetzt kommen wir zurück auf die Handlungsebene. Es geht mir auf, was zu tun ist. Also annehmen in dem Sinn, in dem wir das hier gebrauchen, heißt nicht zu allem Ja und Amen sagen. Das ist überhaupt nicht ja. Da, wenn wir dieser Tage in der Bergpredigt gelesen haben, gebt der dich bittet, dem gib. das kann erstmal nur die Gesinnung betreffen. Ich kann nicht einem Kind, was weiß ich, ein scharfes Messer einfach in die Hand geben, auch wenn es das haben will. Das geht nicht. Ja, aber es ist erstmal was, was sich im Bewusstsein ereignet, nicht auf der Handlungsebene. Aber wenn ich die Grenze in meinem Bewusstsein annehmen lerne, dann ergibt sich daraus auch eine Handlung. Es wird mir klar, was mein nächster Schritt ist. Das folgt daraus. Ja, das ist es. Das ist nach meinem Verständnis der Kern des Evangeliums. Schon eine harte Kost. Aber im Letzten unsere einzige Hoffnung. Weil sonst bleibt nur ein bisschen Vergnügen, das man kurz anhält, dann muss man das Nächste und der Tod.